Podcast. Podcafé.
Was bedeutet es eigentlich, postkoloniales Wissen zu vermitteln und antirassistisch zu lehren und lernen? Was ist schräg an der Vermittlung von weißem Wissen und an einem weißen Wissenschaftssystem? Kurz gesagt, vor allem westlich verzerrte oder fehlende nicht-westliche Perspektiven. Anders gefragt, wie wirkt das koloniale Zeitalter in einer Gesellschaft nach? Und wie wünschen wir uns die Hochschule als antirassistischen und postkolonialen Ort der Gemeinschaft? Ist dieser Wunsch eine Utopie oder eine Vision? Darüber haben wir insgesamt mit 3 Studierenden gesprochen. Anna, Kyra und Kyso. Zum einen mit Anna von der Hochschulgruppe BIPOC, also einer Gruppe von Studierenden, die sich als Black Indigenous People of Color oder auch Studierende of Color zusammengefunden haben. Außerdem haben wir die AStA-Vorsitzende Kyra Beninga befragt. Und last but not least spricht Kyso von antirassistischem Engagement in der politischen Arbeit. Im Anschluss daran berichtet der Sozialwissenschaftler und Professor Karim Feridoni von der Ruhr-Universität Bochum über das Fehlen einer antirassistischen Ausbildung von LehrerInnen und damit verbundenen fehlenden Perspektive auf kritisch zu reflektierende koloniale Lehrinhalte. Er wird unterstützt von der Diversity-Referentin Dilara Kambitschek, die vom Diversity-Tag der Goethe-Universität berichtet. Es geht um mehr oder weniger sichtbare Hürden, die endlich abgebaut, reflektiert und kritisch dargestellt werden können. Viel Spaß beim Hören und Mitdenken.
Erstens, Vorstellung. Hallo, mein Name ist Anna Tinia von Rando und ich habe dieses Jahr zusammen mit anderen BIPOC die studentische Initiative Studierende of Color an der Goethe-Uni gegründet. Unser Ziel ist, für die Interessen von BIPOC-Studierenden an unserer Uni einzustehen und eine Community zu bieten, in der wir uns gegenseitig empowern können. Dafür arbeiten wir momentan mit dem AStA an der Entstehung eines BIPOC-Referats. Zweitens, was bedeutet Rassismus an der Uni? Die Uni ist nicht frei von Rassismus, nur weil es sich um eine Bildungsinstitution handelt. Rassismus ist ein gesellschaftliches Machtverhältnis, in dem alle Menschen, die an unserer Uni arbeiten und studieren, aufgewachsen sind. Das heißt, wir sind alle davon in unserem Denken und Handeln geprägt. Es ist wichtig, dass die Uni sich das eingesteht und ihre Politik dahingehend aktiv reflektiert. Drittens, wie könnte Dekolonisierung an der Uni aussehen? Dekolonisierung beginnt mit Reflexion. Das heißt zum Beispiel Reflexion, wer lehrt. Wer wird als kompetent angesehen, das eigene Wissen weiterzugeben? Oder Reflexion darüber, welche Texte gelesen werden. Wessen Stimme gilt als wichtig? Wessen Ideen als wertvoll? Viertens, wie sieht unsere Vision aus? Unsere Vision heißt, Rassismus soll in der ganzen Uni als Thema mitgedacht werden, nicht nur in bestimmten Fachbereichen. Im Unterricht soll es Diskussionsregeln für eine respektvolle, wertschätzende Gesprächsatmosphäre geben. Das heißt, Meinungsfreiheit darf nicht als Freifahrtschein für Diskriminierung benutzt werden. Wenn eindeutige und absichtliche Diskriminierung stattfindet, muss von Lehrenden im Seminar eine Grenze gezogen werden. Die Verantwortung dafür, solche diskriminierenden Äußerungen und Vorfälle zu thematisieren und zu bearbeiten, sollte in erster Linie bei der Lehrkraft liegen und nicht bei den betroffenen Studierenden. Weiterhin müssen Lehrkräfte ansprechbar sein. Das heißt, sie müssen aktiv nach außen signalisieren, dass Studierende sich vertrauensvoll an sie wenden können, auch mit Themen wie Rassismus und Diskriminierung im Unikontext. Um die Angestellten der Uni dazu zu befähigen, muss es verpflichtende Schulungen zu Rassismus und Diversity für alle Angestellten der Uni geben. Und abschließend sollten Diskriminierungsfälle von einer unabhängigen Partei an der Uni dokumentiert werden, damit diese Diskriminierung sichtbar wird und Handlungsspielraum eröffnet werden kann.
Mein Name ist Kyra Beninga. Ich bin seit 2018 AStA-Vorsitzende und seit 2019 als studentische Vertreterin im Senat aktiv. Was bedeutet Rassismus an der Universität? Rassismus ist institutionell verankert und das spiegelt sich eben auch an Universitäten wider. Institutioneller Rassismus tritt vor allem durch diskriminierende universitäre Strukturen und Praktiken auf, also in Form von struktureller Diskriminierung. Das sieht man zum Beispiel an der Unterrepräsentation von Menschen, die von Rassismus betroffen sind und den damit zusammenhängenden Fragen, wer hat überhaupt die Möglichkeit zu studieren und wer hat Zugang zu welchen Bildungs- und SprecherInnenpositionen. Es gibt zudem natürlich leider auch rassistische Übergriffe innerhalb der Studierendenschaft oder Rassismus von Seiten der Dozierenden gegenüber Studierenden. Auch der unreflektierte Rückgriff auf latent rassistische Lehrinhalte spielt eine Rolle. Oder die Verwendung rassistischer Begrifflichkeiten und die Reproduktion von Stereotypen. Und es gibt natürlich auch studentische Institutionen, die bis heute existieren und klarerweise rassistische Strukturen kultivieren. Ich denke da zum Beispiel an Burschenschaften. Es gibt also viele verschiedene Formen von Diskriminierung an Universitäten, sei es durch Einzelpersonen und deren Aussagen, Einstellungen oder Handlungen und eben auch auf struktureller Ebene. Beim AStA melden sich regelmäßig Studierende, die rassistische Kommentare von Mitstudierenden, von Angestellten der Universität oder von ProfessorInnen hinnehmen müssen. Oft wird uns von unbewussten und unbeabsichtigten Alltagsrassismen berichtet, etwa in Form von Lob dafür, aber gut Deutsch zu sprechen. Rassismus macht nicht am Eingang zum Campus Halt, sondern zeigt sich dort ebenso wie außerhalb der Uni. Schließlich sind Unis gesellschaftliche Institutionen. Gesellschaftliche Entwicklungen finden sich logischerweise auch im universitären Kontext wieder. Die wichtige Frage bleibt, wie kann man Rassismus an der Universität abschaffen? Und ich denke, so banal es klingt, durch Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit. Vielleicht glaubt man, dass rassistische Denkmuster unter Studierenden weniger verbreitet sind, weil hier ein höherer Bildungsgrad vorherrscht. Aber es ist in meinen Augen ein gefährlicher Irrglaube zu meinen, dass rassistische Denkmuster mit zunehmendem Bildungsgrad einfach verschwinden. Das verkennt, wie tief Rassismus in der Gesellschaft verankert ist. Menschenfeindliche Ideologien reproduzieren sich auch unter Studierenden, Lehrenden und MitarbeiterInnen der Universität. Die Anerkennung der Tatsache, dass unsere Gesellschaftsstrukturen rassistisch geprägt und wir als Individuen daher auch rassistisch sozialisiert sind, ist ein erster Schritt in der rassismuskritischen Auseinandersetzung und an jeder Universität notwendig. Deshalb ist es unheimlich wichtig, Diskussions- und Reflexionsprozesse darüber anzustoßen. In ihrem Leitbild plädiert die Goethe-Uni für Offenheit und Vielfalt und wendet sich gegen Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus. Dazu gehört für mich auch, benachteiligende und diskriminierende Strukturen, Sprache und Handlungen zu identifizieren, antirassistisches Wissen aufzubauen und eine empowernde Umgebung für Betroffene zu schaffen. Als Mitglied der Senats-AG gegen Menschenfeindlichkeit habe ich in diesem und im vergangenen Jahr intensiv an der Erstellung eines Handlungsleitfadens mitgearbeitet, der zur dringend notwendigen Auseinandersetzung mit rassistischen Strukturen an der Universität beitragen soll. Dafür sollen Räume geschaffen werden, in denen Wege zur Stärkung von Antidiskriminierung entwickelt werden können. Dieser Handlungsleitfaden ist im Senat erfreulicherweise auf breite Zustimmung gestoßen und soll jetzt an der Universität umgesetzt werden.
Hallo, danke für die Einladung. Ich bin Kuso Erich. Zurzeit arbeite ich beim Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen, kurz IDA-NRW. Und befinde mich in der Abschlussphase meines Studiums Gesellschaften und Kulturen der Moderne an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Ich würde die drei Fragen, die ich zugesendet bekommen habe, nacheinander vorlesen und beantworten. Genau, und ihr könnt gerne gucken, wie ihr das in dem Podcast verwertet oder schneidet. Wie würde für mich eine dekolonisierte Universität aussehen? Eine dekolonisierte Universität kann für mich immer nur ein Prozess sein. Das ist nicht was, was einfach mal abgeschlossen ist, sondern muss immer wieder sich selbst reflektieren, die eigene Verstricktheit in koloniale Kontinuitäten und die Geschichte davon auf dem Schirm haben und aktiv Prozesse angehen, die dagegen sind. Das heißt, sich unter anderem als ein Ort der Wissensproduktion wahrzunehmen und nicht als einziger Ort, wo Wissen produziert wird, was es wert ist, gehört zu werden. Das heißt, migrantisch situiertes Wissen, rassifiziert situiertes Wissen, vergeschlechtlichtes und so weiter ernst zu nehmen, ernsthaft mit einzubinden in die Theorieproduktion, aber gleichzeitig auch das Licht auf andere Institutionen, Organisationen, Vereine werfen können, die in dem Bereich wichtige Arbeit machen. Du Bois gibt uns damit der Metapher des Schleiers quasi eine gute Herangehensweise, wo Menschen, die marginalisiert sind, die außerhalb der Gesellschaft stehen, wie sie als Norm wahrgenommen wird, einen anderen Blick auf Gesellschaft werfen können, weil sie eben durch diesen Schleier sehen können. Eine dekolonisierte Universität würde auch die materiellen Umstände der Beschäftigten angehen und es nicht nur bei einer Metapher lassen. Dekolonisierung darf keine Metapher sein, so wie Tak und Yang das in ihrem Beitrag schreiben, sondern muss materiell werden. Und das sind ganz konkrete Umstände, dass wir uns angucken, wer hat welche Lehraufträge, wer hat die Care-Arbeit, wer hat die Reproduktionsarbeit in der Küche als Putzkräfte und so weiter. Sich ganz konkret die materiellen Umstände der Menschen an der Universität vor Augen zu führen und da etwas dafür zu tun, um eine gewisse Art an Gerechtigkeit quasi im materiellen Sinne herzustellen. Ein gutes Beispiel für eine dekolonisierte Vision von einer Universität oder von Lernen, ich würde das vielleicht auch ein bisschen anders verorten als Universität, findet sich im Video Geographies of Racial Capitalism, wo die schwarze Abolitionistin und Feministin Ruth Wilson Gilmore in Portugal einen Ort hat, in dem Menschen zusammenkommen können und über ihre eigene Geschichte, über ihr eigenes Viertel, die Geschichte des Kolonialismus an dem Ort, wo sie sind in Portugal eben, und aber auch konkrete Lösungen, soziale Lösungen für soziale Probleme miteinander ausarbeiten und dabei die Hemmschwelle nicht eine akademische, unzugängliche ist, wie es eben an den westlichen Universitäten so ist. Die dekolonisierte Universität sollte auch auf dem Schirm haben, dass es eine, wie Walter Mignolo es beschreibt, koloniale Matrix gibt, in der Wissensproduktion überall auf der Welt sich immer an der Wissensproduktion des Westens messen muss, um ernst genommen zu werden. Auch da muss eine dekolonisierte Universität etwas dagegen tun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcafé. Ich freue mich heute total mit meinen GesprächspartnerInnen, Herr Professor Feridoni und die Lara Kampitschek, zu sprechen. Und wir sprechen über die Dekolonisierung und Rassismus an Hochschulen und im Wissenschaftssystem. Und zuerst würde ich gerne mal Professor Feridoni bitten, möchten Sie sich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein. Mein Name ist Karim Feridoni. Ich bin Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum. Ich bilde PolitiklehrerInnen aus und meine Arbeitsschwerpunkte sind Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen, diversitätsbewusste LehrerInnenbildung und Schulforschung sowie politische Bildung in der Migrationsgesellschaft. Und bevor ich an die Ruhr-Universität gegangen bin, um PolitiklehrerInnen auszubilden, war ich selber einige Jahre Lehrer für die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften. Und ich habe promoviert zu Rassismuserfahrungen von Lehrkräften mit sogenanntem Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen.
Mhm, Dankeschön. Dilara Kanbicek.
Ja, mein Name ist Dilara Kanbicek. Ich bin Referentin für Diversity Policies an der Goethe-Universität im Gleichstellungsbüro. Und meine Schwerpunkte liegen eigentlich darin, dass ich an der Hochschule selbst Sensibilisierungsworkshops anbiete für Lehrende, aber auch für Studierende, für TutorInnen, für Schreibcoaches zu unterschiedlichen Thematiken im Kontext von Diversitätskompetenzen sogenannten. Zum Teil arbeite ich auch sehr viel mit angehenden LehrerInnen, also Lehramtsstudierenden bei uns an der Universität zu dem Thema Antidiskriminierung im Lehr- und Lernkontext.
Ja, vielen Dank euch für die Vorstellung. Dann steigen wir auch direkt ins Gespräch ein. Herr Feridoni, was bedeutet Dekolonisierung der Hochschule eigentlich für Sie?
Aus meiner Lesart würde ich sagen, das heißt, alle Strukturen, die in der Universität eine Rolle spielen, also Verwaltungsstrukturen, Lehrplaninhalte, Curricula, Personalgewinnung, Karrieremöglichkeiten, Seminargestaltung, studentisches Leben, der Umgang mit Kolleginnen, alle Dinge kritisch zu betrachten unter der Perspektive, inwiefern weiterhin koloniale, postkoloniale Strukturen wirkmächtig sind. Beispielsweise geht es darum, Seminarinhalte oder den Kanon, den die Studierenden lesen müssen in einem Seminar, daraufhin zu überprüfen, welche Texte werden von wem ausgesucht, zu welchem Zweck sind da spielt da ein europäischer Blick auf die Texte eine Rolle, werden andere Personen und andere Weltgegenden repräsentiert in diesen Seminartexten, inwiefern können POC-Perspektiven oder schwarze Perspektiven Eingang finden in Seminarinhalte. Das sind so meine Sichtweisen auf die Dekolonialisierung von Universitäten.
Mhm. Und was hat eine Dekolonisierung der Hochschule mit Rassismus, in Klammern Kritik, im und am Wissenschaftssystem zu tun?
Nun, ich glaube, Rassismuskritik kann als Analysebrille dienen, um die Dekolonialisierung von Hochschulen voranzutreiben. Ich glaube, dass viele Personen, die an Hochschulen unterrichten, die als weiß-deutsch gelesen werden, selber keine Rassismuserfahrung machen in ihrem Leben. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem eine Verantwortung gegenüber Rassismus besitzen oder gegenüber Rassismuskritik. Zunächst einmal müssen aber diesen Personen deutlich gemacht werden, wie wirkmächtig nach wie vor Rassismus in unserer Hochschule ist, wie Strukturen davon beeinflusst werden von rassismusrelevanten Wissensbeständen. Ich glaube, es geht darum, den Menschen, die selber Rassismus nicht in ihrem Alltag erfahren, ein Stück weit eine Lebensrealität näher zu bringen mithilfe der Analyse, des Analyseinstruments der Rassismuskritik. Nicht um ihnen Schuld einzureden oder Schuld zuzuschieben, sondern es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für die Etablierung einer rassismuskritischen Universität. Also ich glaube, um zu einer dekolonialen Hochschule zu gelangen, brauchen wir alle unter anderem ein Konzept, was sich Rassismuskritik nennt. Und wenn Sie mich fragen, was heißt Rassismuskritik Ihrer Meinung nach, dann würde ich Ihnen antworten, es geht darum, sich vornehmlich drei Fragen zu stellen. Erstens, was hat Rassismus mir beigebracht, obwohl ich selber nicht rassistisch sein möchte? Zweite Frage, was passiert eigentlich in meinem Hörsaal oder in meinem Seminar oder in meiner Hochschule Rassismusrelevantes? Und die dritte Frage ist, inwiefern befördern meine Materialien, die ich für meine Seminare oder für meine Vorlesungen nutze, inwiefern befördern diese Materialien rassismusrelevante Wissensbestände? Und ich glaube, mit Hilfe der Beschäftigung der Beschäftigung der Rassismuskritik werden Sie Antworten finden auf diese drei Fragen.
Mhm. Sehr spannend. Und der Ort, wo Rassismuskritik besprochen wird, ist sind die Organe der Hochschule oder sind die Personen der Hochschule. Da gibt's an der zum Beispiel Goethe-Universität ja die Antidiskriminierungsstelle, die Lara. Was genau ist das?
Die Antidiskriminierungsstelle ist jetzt nicht konkret der Ort, an dem Rassismus besprochen wird. Die ist eher ein Anlaufort von Personen, die Diskriminierungserfahrungen machen und also aufgrund von unterschiedlichen im AGG geschützten Kategorien, worunter natürlich Rassismus auch fällt. Und dort kann dann ein Beschwerdeverfahren auch eingeleitet werden. Genau, dafür ist die Antidiskriminierungsstelle der Hochschule da.
Mhm, vielen Dank. Wie kann denn, und das führt ja auch die Fragen, die Sie stellen, Herr Feridoni, wie kann eine dekolonisierte oder rassismusfreie Vision einer Hochschule aussehen? Also Sie haben schon die Fragen gestellt und jetzt frage ich mich, wie könnte das aussehen, diese Vision?
Ich glaube nicht, dass wir jemals dazu übergehen können, eine rassismusfreie Hochschule zu etablieren. Ich glaube, das ist ein Stück weit Illusion. Ich glaube, überall da, wo Menschen zusammenkommen, spielen unterschiedliche Ungleichheitsstrukturen eine Rolle. Also überall da, wo sich Menschen begegnen, spielt Rassismus eine Rolle, Sexismus spielt eine Rolle, Klassismus spielt eine Rolle, Heteronormativität spielt eine Rolle. Und ich glaube, wir können gar nicht in unseren Institutionen zu einer rassismusfreien Hochschule beispielsweise kommen. Wenn sich Personen anstrengen, dann glaube ich schon, dass wir in der Lage sind, rassismussensible Räumlichkeiten zu schaffen. Aber rassismusfrei, daran glaube ich nicht. Und was ist für eine rassismussensible Hochschule notwendig? Nun, zunächst einmal, es ist notwendig, dass alle Personen und alle Organe, alle Strukturen der Hochschule anerkennen, dass Rassismus ein Strukturierungsmerkmal unserer Gesellschaft ist und des Weiteren auch begreifen, dass Rassismus Erfahrungen keine Einmaligkeit sind. Rassismus stört sozusagen nicht den ganz normalen Betriebsablauf, sondern Rassismus ist dem ganz normalen Betriebsablauf inhärent, ob wir es wollen oder nicht. Und ich glaube, wenn wir das anerkennen, dass Rassismus ein Strukturierungsmerkmal ist, wenn wir anerkennen, dass Rassismus uns allen etwas beigebracht hat, die einen lernen, ich bin mehr wert als andere Personen und die anderen lernen, ich bin weniger wert als andere Personen. Wenn wir das anerkennen, können wir Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, Rassismus ein Stück weit zu reduzieren auf dem Campus. Was könnten diese Maßnahmen sein? Nun, spezifische zentrale und dezentrale Anlaufstellen, die sich explizit mit Rassismus beschäftigen und auch kompetent in der Lage sind, zu helfen, wenn Rassismus erfahren worden ist, von MitarbeiterInnen oder auch von Studierenden. Dann ist notwendig oder dafür ist notwendig natürlich, wie immer im Leben, Geld. Finanzielle und personelle Ressourcen muss die Universität zur Verfügung stellen, spezifisch um eben diese Beratungsleistung vornehmen zu können. Ich glaube auch, dass multiprofessionelle Teams notwendig sind, damit die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, an Universitäten sowohl psychologische Hilfe erhalten als auch beispielsweise fachliche Hilfe, wenn es darum geht, dass beispielsweise eine Hausarbeit, die rassismuskritisch war, schlecht benotet worden ist, obwohl es faktisch sich um eine gute Hausarbeit gehandelt hat. Also wir brauchen nicht nur Strukturen, wir brauchen nicht nur Geld, sondern wir brauchen auch tatsächlich Personen, die sich mit Rassismus auskennen in ihren jeweiligen Professionsbereichen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass die Hochschulen Curricula ausbilden, beispielsweise in den Lehramtsstudiengängen, dass alle DidaktikerInnen oder alle ErziehungswissenschaftlerInnen, die an der LehrerInnenbildung beteiligt sind, beispielsweise sich verpflichten, übergreifende rassismuskritische Themen und Inhalte mit den Studierenden durchzuführen und Seminarinhalte diesbezüglich auch abklopfen. Inwiefern kann ich im Fach Physikdidaktik, im Fach Englischdidaktik, im Fach Sovi-Didaktik rassismuskritische Elemente mit einbauen? Und ich glaube, als letztes geht es darum, nicht nur zu versuchen, Rassismuskritik zu unterrichten, sondern Rassismuskritik ist nicht nur eine Schreibtischwissenschaft, sondern eine Lebenspraxis. Es geht auch darum, die kommunikativen Beziehungen zwischen Lehrenden und Studierenden, aber auch innerhalb der Lehrendenschaft kritisch zu analysieren, inwiefern kommt bei uns Rassismus vor. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine Kollegin von mir hat im Laufe ihrer Amtszeit ganz viele POC-Studierenden und schwarze Studierende als wissenschaftliche Hilfskräfte eingestellt und als wissenschaftliche MitarbeiterInnen eingestellt. Und ein weißdeutscher Kollege hat ihr mal gesagt, auf dem Flur, als sie sich begegnet sind, hat er ihr gesagt, ja, warum stellst du eigentlich nur Ausländer ein? Also es geht sozusagen darum, eine kritische Sichtweise zu entwickeln auf rassistische Strukturen in unseren Denk-, Sprech- und Handlungsweisen.
Das hört sich ja nach einer Erkenntnis an und trotzdem ganz viel Nachholbedarf. Sie haben jetzt auch schon darauf quasi viele Beispiele genannt, welche Handlungen es bedarf beim Stichwort rassismussensible Hochschule, um diese Vision zu verwirklichen. und zwar auf personeller Ebene oder struktureller Ebene. Inwieweit würden Sie denn sagen, was ist die Rolle von den Studierenden in diesem Bezug?
Naja, wir befinden uns ja in einer Machthierarchie und ich würde erstmal damit anfangen, auch vor dem Hintergrund meiner eigenen Rolle, mich zu fragen, was kann ich als Hochschullehrer gegen Rassismus machen? Wie kann ich mich ein Stück weit sensibilisierter verhalten in Bezug auf Rassismus? Deswegen würde ich die primäre Verantwortung tatsächlich bei denjenigen sehen, die für ihre Arbeit bezahlt werden. Und das sind die Verwaltungseinheiten einer Hochschule und auch die HochschullehrerInnen. Und die Studierenden, die haben sicherlich auch eine Verantwortung, Sorge dafür zu tragen, dass Rassismus ein Stück weit weniger vorkommt. Aber wie gesagt, primär, glaube ich, sind es diejenigen, die tatsächlich Geld für ihre Leistungen bekommen, und das sind die festangestellten MitarbeiterInnen. Die Studierenden können natürlich auch Forderungen stellen. Sie können auch sensibel sein in Bezug auf, und auch kritisch sein in Bezug auf Sprache, die verwendet wird in Vorlesungen. Sie können kritisch anmerken, dass ProfessorInnen doch bitteschön keine rassismusrelevante Sprache benutzen sollen. Ich weiß aber, dass diese Forderung auch einhergeht mit einer Schwierigkeit, denn wie gesagt, diese Machtasymmetrien, die Machthierarchien, die wirken auch in, wenn rassismusrelevante Dinge angesprochen werden im Hörsaal, dann müssen die Studierenden immer die Befürchtung haben, schlechtere Noten zu erhalten. Und deswegen, wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich da, ich glaube, primär sind es die HochschullehrerInnen, die Verwaltung, die da mit gutem Vorbild vorangehen sollten, und Studierende können natürlich Beschwerden einreichen. Sie können anmerken, dass Curricula bestimmte Themen gar nicht beinhalten. Sie können sich zusammenschließen und beispielsweise schauen, wie Maßnahmen ergriffen werden könnten gegen Rassismus. Sie könnten eine kritische Hochschulwoche durchführen, indem Sie in der Lage sind, wenn Sie denn Geld zur Verfügung haben sollten, könnten Sie kritische Personen einladen, die dann Vorlesungen geben, alternative Vorlesungen. Das sind so die Ideen, die ich diesbezüglich habe.
Ja, da erzeugt auf jeden Fall schon viele Bilder, so eine kritische Hochschulwoche, gute Idee. Das führt mich ein bisschen auch zur Frage, ist Rassismus eine Folge von einer nicht kolonialisierten Hochschule oder Wissenschaftssystem?
Ich glaube, Rassismus ist die Folge von 500 Jahren rassismusrelevanten Wissensstrukturen, die in Europa und in der Welt reproduziert werden. Wenn wir über eine rassismusrelevante Hochschule sprechen, wenn wir über rassismusrelevante Inhalte sprechen, wenn wir über rassismusrelevante Denk-, Sprech- und Handlungsweisen sprechen, dann reden wir über Traditionslinien, die es nicht erst seit 2, 5 oder 20 Jahren in Deutschland oder auf der Welt gibt, sondern seit über 500 Jahren. Und mich interessiert, wie kommen eigentlich diese Fantasien in unsere Köpfe und was fangen wir mit diesen rassismusrelevanten Fantasien an und wie können wir diese rassismusrelevanten Fantasien ein Stück weit reduzieren? Das ist meine Perspektive auf die Wissenschaft, das ist meine Perspektive auf meine Materialien und auf Umgangsweisen mit den Menschen. Ich operiere nie mit Täter-Opfer-Sprache. Ich glaube nicht, dass weißdeutsche Menschen die TäterInnen sind und ich als Mann of Color bin das Opfer. Das wird meiner Lebensrealität nicht gerecht. Wir reden hier in diesem Podcast nur über eine Ungleichheitsstruktur, die sich Rassismus nennt. Aber wenn wir Intersektionalität ernst nehmen, also die Verschränkung von unterschiedlichen Ungleichheitsstrukturen in einer Person, dann bin ich als Mann of Color nicht nur von Rassismus betroffen, sondern ich muss dann ermitteln, in Bezug auf welche Ungleichheitsstrukturen bin ich privilegiert? Wie kann ich Powersharing betreiben? Also in Bezug auf Heteronormativität beispielsweise bin ich privilegiert als heterosexueller Cis-Mann. In Bezug auf Alter bin ich privilegiert, weil ich nicht von Adultismus oder von Altersdiskriminierung betroffen bin. In Bezug auf Klassismus bin ich privilegiert, weil ich als verbandeter Juniorprofessor überdurchschnittlich viel verdiene. In Bezug auf das sozial konstruierte Geschlecht bin ich privilegiert. Also es geht tatsächlich darum, Rassismuskritik durchzuführen in der Universität, auf jeden Fall, aber nicht das als einzige Ungleichheitsstruktur zu betrachten. Es geht tatsächlich darum, unterschiedliche Differenzkategorien zu betrachten. Und ich glaube, wenn wir zu einer sensiblen Aussprache kommen über unterschiedliche intersektionale Bezüge, was Privilegien und Deprivilegierung anbelangt, dann schaffen wir es, eine sensiblere Universität zu etablieren für alle darin wirkenden Menschen.
Und was denken Sie, muss man mit sehr stichwörtlicher Literatur, brauchen wir postkoloniale Bibliotheken und wie gehen wir mit der Literatur um, die wir jetzt haben? Also sollen wir die zur Seite legen und neue Bücher schreiben oder brauchen wir diese postkoloniale Bibliothek, die zum Beispiel Nikita Davan schon mal an der Goethe-Universität versucht hat zu etablieren bei Normative Orders Projekten. Denken Sie, sowas wäre gut für Universitäten, so etwas zu etablieren?
Auf jeden Fall, klar. Also sowas wäre super, weil wir bislang nur auf einen etablierten Kanon zurückgreifen können, der nur eine spezifische Sichtweise auf die Welt und auf Wissenschaft uns vermittelt. Und ich glaube, solche Bestrebungen, die Nikita Davan beispielsweise durchführt in Frankfurt, die sind dazu geeignet, eine andere Sichtweise zu vermitteln auf die Welt. Ich glaube nicht, dass es eine Wahrheit gibt in unserer Wissenschaftswelt. Es gibt keine Wahrheit, die ultimativ ist. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Und ich glaube, wir sollten als Hochschullehrende Studierende mit unterschiedlichen Sichtweisen auf die Welt ausstatten. Ich glaube, der schwierigste oder ein großer Fehler, der begangen wird und auch eine große Schwierigkeit besteht darin, wenn Studierende mit denselben Perspektiven, wie sie im ersten Semester eingenommen haben, wenn sie damit die Universität verlassen nach dem, keine Ahnung, achten Semester, dann glaube ich, dann hat die Universität ein Stück weit versagt. Und ich glaube, diese Bestrebungen dienen dazu, unterschiedliche andere Perspektiven auf Wissenschaft, aber auch auf andere Themenbereiche kenntlich zu machen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass alle Personen nicht mit einer separaten postkolonialen Bibliothek in Kontakt treten, sondern dass die postkoloniale Perspektive zum Mainstream wird. Zu einer Sichtweise des Mainstreams, dass wir nicht Nischen bedienen, sondern dass wir in der Lage sind, alle Menschen, die an unseren Universitäten tätig sind, aber auch dort unterrichten, mit die unterschiedlichen Sichtweisen, rassismuskritisch, postkolonial, in Berührung zu bringen. Und mein Bestreben beispielsweise in Bezug auf die Rassismuskritik in der Lehramtsausbildung ist, ich möchte Rassismuskritik in den Kanon der Lehramtsstudiengänge einschreiben. Das ist sozusagen meine Sichtweise. Ich möchte, dass Lehramtsstudierende gar nicht mehr Rassismuskritik als on top Sache verstehen, irgendwie, ja, ich mache die wichtigen Sachen und dann mache ich noch ein Semester Rassismuskritik. So finde ich das nicht gut. Ich glaube, vielmehr ist es wünschenswert, wenn alle Lehramtsstudierenden beispielsweise die rassismuskritische Brille immer aufsetzen, wenn sie neue Unterrichtsmaterialien entwickeln, wenn sie sich mit Texten beschäftigen. Also Rassismuskritik als ganz normale Professionskompetenz angehender und fertig ausgebildeter Lehrkräfte. Das ist sozusagen mein Wunsch.
Mhm. Ich frage mich, ob man aber auch die Bücher quasi, also die Bücher umschreiben muss, ganz aktiv, oder ob das durch die Unterrichtsprozesse dann passiert, indem man diese Lehre quasi bekommt, oder ob man manche Bücher einfach aussortieren muss. Also was denken Sie, was die Zukunft da am ehesten, die Priorisierung der Lehre, wie man da vorgehen sollte?
Ja, also es kommt drauf an tatsächlich. Ich glaube nicht, dass wir rassismusrelevante Wörter brauchen, um Rassismus zu thematisieren. Ich glaube auch nicht, dass wir negative Wörter brauchen über Frauen, um Sexismus zu thematisieren. Also ich muss Frauen nicht abwerten, um über Sexismus zu sprechen. Genauso muss ich nicht rassistische Wörter reproduzieren, um über Rassismus zu sprechen. Das kann ich auch in einer anderen Art und Weise. Gleichzeitig glaube ich, man kann Texte verändern, umschreiben. Da hatte ich Schwierigkeiten mit, weil wie wollen Sie einen Text von Kant oder Astrid Lindgren umschreiben? Das könnte eine Übung sein in einem Seminar. Und ich würde aber trotzdem, um eben Menschen nicht zu retraumatisieren, die von Rassismus betroffen sind, muss ich nicht ein Zitat von Kant beispielsweise in seiner vollen rassistischen Pracht darstellen. Also ich kann beispielsweise Auslassungen machen, das auf jeden Fall, um eben Triggerwörter nicht zu reproduzieren, das auf jeden Fall. Und ich glaube, so wie ich das in Bochum mache mit meinen Studierenden, die PolitiklehrerInnen werden wollen, wir beschäftigen uns mit dem NSU, mit Racial Profiling, mit AfD in einem Seminar. Es geht darum, wissenschaftliche Texte zu transformieren zu einem rassismuskritischen Unterricht, damit beispielsweise in der 8. oder in der 10. Klasse Kinder sich mit dem NSU oder mit Racial Profiling beschäftigen können. Also ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben gegenüber denjenigen, die Rassismus erfahren, und zwar nicht seit 2, 5 oder 10 Jahren, sondern Zeit ihres Lebens. Und wir müssen verantwortungsbewusst mit Sprache umgehen. Mhm.
Ich habe zum Beispiel noch die Frage, aber darauf sind Sie auch schon ein bisschen eingegangen, vielleicht doppelt sich das. Was sind Ihnen bekannte Hürden für BIPOC-Studierende und Wissenschaftlerinnen?
Naja, überhaupt an die Universität zu kommen, würde ich sagen, das ist die erste Hürde, ein Abitur zu erlangen. Und zwar nicht, weil Menschen of Color oder schwarze Menschen kognitiv es nicht packen würden, sondern weil ihnen einfach Steine in den Weg gelegt werden, bereits in der Schule. Also die erste Hürde ist überhaupt, es an die Uni zu schaffen, würde ich sagen, trotz gleicher Leistung unterschiedlich benotet zu werden. Anna Wojciechowicz von der Universität Potsdam hat beispielsweise mit 10 bildungserfolgreichen Lehramtsstudentinnen und Jurastudentinnen mit polnischem und türkischem Background über ihre Schulerfahrungen gesprochen, und sie konnte ganz deutlich herausarbeiten, dass es zu Blockierungserfahrungen kommt innerhalb der Schulzeit, die rassismusrelevant sind. Also das ist sozusagen die erste Hürde. Und die zweite Hürde ist, dass viele Menschen of Color und schwarze Menschen keine Rollenvorbilder besitzen an Universitäten, weil der Anteil von Menschen of Color und schwarze Menschen in Professuren beispielsweise marginal ausfällt. Dementsprechend können sie auch keine Vorbilder oder wenig Vorbilder sehen, um sich beispielsweise vorzustellen, ja, ich kann auch Professorin werden, weil diese Person hat einen ähnlichen Lebensweg wie ich oder die sieht zumindest so ähnlich aus wie ich.
Alleine schon in der Bildersprache, ne? In Broschüren oder auf der Homepage, das ist ja auch ein Ort, wo sowas mehr abgebildet werden muss.
Genau, und dann geht es auch darum, wer kommt eigentlich für eine wissenschaftliche Laufbahn in Frage, und das fängt relativ früh an, beispielsweise wenn wissenschaftliche Hilfskraftstellen vergeben werden. Wen stelle ich ein, wen eben nicht? Wem traue ich das zu, das zu machen, und wem traue ich das nicht zu? Der Beginn der wissenschaftlichen Karriere von ProfessorInnen ist oftmals nicht erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter tätig zu sein, sondern bereits als studentische Mitarbeiterin tätig zu sein. Und es geht tatsächlich darum, dass auch hier Menschen of Color und schwarzen Menschen weniger zugetraut wird, um diese Stellen zu bekommen. Also wir müssen uns dann fragen, wie können wir Karrieremöglichkeiten von Personen stärker ermöglichen, die noch nicht einen Platz gefunden haben in Bezug auf den Anteil, den sie in der Gesellschaft beispielsweise spielen. Also die Wissenschaft ist nach wie vor kein Spiegelbild unserer Gesellschaft, und wir müssen mit den Strukturen, die ich vorher eben genannt habe, mit den Reformmaßnahmen dazu übergehen, diese Situation ein Stück weit zu verbessern.
Mhm. Und was Sie auch schon angesprochen haben, aber vielleicht haben Sie noch eine Ergänzung, so eine praktische Frage: Wie kann eine rassismuskritische Hochschuldidaktik aussehen?
Nun, indem alle Personen, die unterrichten, sich mit Rassismuskritik auseinandersetzen, Biografiearbeit betreiben, sich beispielsweise vergegenwärtigen, und das ist der erste Schritt. Wie wird bei Oma Annas 80. Geburtstag über schwarze Menschen gesprochen? Welche Kinderlieder habe ich gesungen? Welche Kinderbücher habe ich gelesen? Um dann selbstständig sich mit Fragestellungen zu beschäftigen, wie kann ich rassismuskritisch mein eigenes Unterrichtsfach beleuchten? Und diesbezüglich verweise ich auf ein Buch von Nina Simon und mir, das nennt sich Rassismuskritische Fachdidaktiken. Wir haben 14 unterschiedliche Fächer, also Physik, Mathe, Sport, Kunst, gemeinsam mit anderen AutorInnen fokussiert und haben dargelegt, wie eine rassismuskritische Transformation gelingen kann in den unterschiedlichen Fächern. Ich glaube, wir sind am Anfang bezüglich der rassismuskritischen Transformation unserer Wissensbestände. Es gibt meines Wissens nach 10 bis 12 Personen in Deutschland, die sich mit Rassismuskritik und der Lehramtsausbildung beispielsweise beschäftigen. Das ist nach wie vor viel zu wenig. Und ich glaube, Sie haben mich nach Hürden gefragt. Eine Hürde, eine wesentliche Hürde, nicht nur für Menschen of Color und schwarze Menschen in Bezug auf das Wissenschaftssystem, ist Karrieremöglichkeiten mit dem Themengebiet Rassismuskritik sind heutzutage zwar leichter möglich als vor 10 oder 20 Jahren, das auf jeden Fall, aber sie bleiben dennoch schwierig. Also wenn junge Personen auf mich zukommen, Doktorandinnen oder diejenigen, die promovieren wollen bei mir und die mir dann sagen, ja, ich will zu Rassismuskritik promovieren, dann ist das ein anderes Setting, als wenn junge Menschen zu Digitalisierung promovieren wollen, weil es natürlich in der Wissenschaftswelt auch schwierig ist, sich zu etablieren mit dem Themengebiet der Rassismuskritik. Das wäre eine weitere.
Und warum?
Naja, weil viele Kolleginnen nicht aufgeschlossen sind. Ich habe es oft erlebt, und das habe ich in einem Beitrag auch verschriftlicht, in einem Beitrag in einem Buch Rassismus an Hochschulen, habe ich mich mit meinen eigenen rassismusrelevanten Erfahrungen beschäftigt, die ich im Wissenschaftskontext gesammelt habe, als ich Doktorand war, also in Promotionskolloquien und auch nachdem ich fertig war mit der Dissertation und die Ergebnisse meiner Dissertation in unterschiedlichen Universitäten vorgestellt habe, da kam es immer wieder zu rassismusrelevanten und auch verengten und auch reduzierten Sichtweisen. Also ich habe auch bei Bewerbungsverfahren beispielsweise rassismuskritisch vorgetragen, eine halbe Stunde einen Vortrag gehalten und die erste Frage von einer Professorin lautete, oder es war keine Frage, es war eigentlich ein Vorwurf, ja, was wollen Sie uns denn hier unterstellen, Herr Ferraidoni? Wir sind keine Nazis. Also da fragt man sich, ist man an einer Universität und bewirbt man sich auf eine Professur oder ist man eher in anderen Settings, wo ja es gar keine Rolle gespielt hat, was man die halbe Stunde vorher gemacht hat. Also ich glaube, es bleibt tatsächlich, also es ist leichter geworden, mit Rassismuskritik Karriere zu machen. Es bleibt dennoch schwierig, weil eben viele auch ProfessorInnen keinen Mehrwert erkennen in dieser Analysekategorie der Rassismuskritik. Und das ist eigentlich eine paradoxe Situation, weil ich meine, es gibt Black Lives Matter Deutschland in der Gesellschaft. Die Bundesregierung hat 89 Maßnahmen gegen Rassismus und Rechtsextremismus auf den Weg gebracht, gemeinsam mit uns WissenschaftlerInnen und NGOs, weil wir die beraten haben, die Bundesregierung. Und gleichzeitig trifft man im Wissenschaftskontext oftmals auf Kolleginnen, die sagen, nee, Rassismus, das hat nichts mit uns zu tun, das ist die AfD und die NPD und ich weiß gar nicht, was du von mir willst, warum sollen wir jetzt die Universität, die schöne Universität Frankfurt oder die schöne Universität, die Hohe Universität Bochum, rassismuskritisch aufstellen. Wir haben doch gar kein Problem damit. Wir wählen doch seit 30 Jahren die Grünen. Wir haben doch für Geflüchtete gespendet. Was willst du uns eigentlich unterstellen? Das sind die Reaktionsweisen, die oftmals dann kommen. Also viele Kolleginnen haben gar keinen Sensus dafür, die Analysekompetenz, die Analyseperspektive der Rassismuskritik.
Woher kommt diese Ablehnung, sich mit ihrem Inhalt, mit, also oder mit überhaupt den Inhalten zu beschäftigen und das so persönlich zu nehmen. Also das ist ja so eine Abwehrhaltung, aber also für mich hört sich das so an, als ob man sich weigert, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen, weil man sich ertappt fühlt, zum Beispiel.
Ja, ich glaube, es hängt viel mit dem Selbstverständnis von Menschen zusammen, die von sich selber glauben, sie seien die Mitte der Gesellschaft, was auch immer das sein mag. Also sie werden niemanden in Deutschland finden, auch nicht Herrn Gauland oder Frau Petri. Sie werden niemanden finden, der von sich selbst sagt, ja, ich bin rassistisch. Sie werden niemanden finden und erst recht nicht in der Wissenschaft, weil das Selbstbild ist, wir sind progressiv, wir sind demokratisch, wir ermöglichen Chancen und wir sind total weltoffen. Und dabei, das möchte ich gar nicht Leuten sozusagen, diese Haltung will ich gar nicht negieren. Ja, ich wünsche es mir, dass viele Menschen sehr, sehr offen sind. Aber ich glaube nicht, dass viele Menschen sich mit ihren rassismusrelevanten Wissensbeständen tatsächlich auseinandergesetzt haben an der Universität. Und das würde ich mir wünschen. Ich glaube, Rassismus ist ein hochgradig tabuisiertes Thema in unserer Gesellschaft, weil das Selbstverständnis von Universitäten und auch von unserer Gesellschaft ist, wir sind nicht rassistisch. Ohne auch überhaupt jemals sich damit beschäftigt zu haben. Und ich glaube, der wirkungsvollste Weg, nicht rassistisch zu sein, ist, sich mit Rassismus zu beschäftigen tatsächlich. Aber ich kommt es gar nicht dazu, sich mit Rassismus zu beschäftigen, weil abgewehrt wird, ich bin ja gar nicht rassistisch, das sind immer die anderen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es kommt nicht nur darauf an, was gesagt wird in der Wissenschaftswelt, weil Rassismus generell ein tabuisiertes Thema ist, sondern es kommt auch darauf an, wer etwas sagt. Also wenn angenommen wird, dass Herr Ferraidoni Rassismuserfahrung macht in seinem Leben und Herr Ferraidoni eine Studie durchführt zum Thema Rassismus bei der Polizei zum Beispiel, dann werden diese Erkenntnisse ganz anders aufgenommen, als wenn Kollege Müller, der als weißdeutsch gelesen wird, eine Rassismusstudie zur Polizei macht. Warum? Weil häufig geglaubt wird, dass Herr Ferraidoni nicht neutral sein kann. Und ich sage Ihnen, Neutralität in der Wissenschaft, die gibt es gar nicht. Neutralität oder die Denkweise, es gäbe Neutralität, der Glaube an Neutralität ist, glaube ich, ein Trugschluss. Wir haben zwar Gütekriterien in der Wissenschaft, die uns einen Hauch von Neutralität verleihen, aber niemand ist neutral in der Wissenschaft. Und es kommt auch in der Wissenschaft zur Absprache der fachlichen Kompetenz, wenn jemand nicht deutsch genug aussieht, beispielsweise.
Mhm. Wichtig wäre ja auch, sich um sich ja rassismuskritisch auch irgendwie weiterzubilden, dass man zum Beispiel an den hochschuleigenen Diversity-Tag Aktivitäten mitgestaltet oder mit zuhört oder überhaupt sich an dem Diskurs beteiligt. Wie empfinden Sie die Bedeutung dieser Diversity-Tage an den Hochschulen?
Ja, also kann sicherlich nicht schaden, aber es geht nicht nur darum, einzelne Tage, an einzelnen Tagen diese Thematik eher auf die Agenda zu setzen, sondern es geht um die Erlernung einer Sichtweise, einer rassismuskritischen, einer ungleichheitssensiblen, einer diversitätsbewussten Sichtweise. Und die kann man nicht an einem Tag nur plakativ vor sich hertragen, sondern es geht darum, es geht um lebenslanges Lernen tatsächlich. Es geht darum, jeden Tag diese Sichtweise, die wir beim Diversity-Tag vor uns hertragen, jeden Tag geht es darum, in unterschiedlichen Interaktionsbeziehungen diese Sichtweise mit Leben zu füllen. Ich glaube, dass es zu kurz gedacht ist, solche Tage durchzuführen und dann irgendwie 364 Tage im Jahr dann was anderes vorzulegen. Nee,
als Unterstützung natürlich, meine
ich. Als Unterstützung, ja, genau. Aber wir brauchen Strukturen tatsächlich. Ich glaube, Tage, einzelne Tage sind zu wenig.
Mhm. Vielleicht die Lara Kambitschak noch zum Ende, zum Diversity-Tag. Da war ja auch einiges an der Goethe-Universität los. Hast du da Lust, noch mal kurz zu sagen, was die Goethe-Universität da gemacht hat?
Ja, ich kann da noch mal drauf eingehen. Wir hatten unter anderem Aki Krishnamurti von der Alice-Salomon-Hochschule da, die einen Input gehalten hat zu dem Projekt EMPA. Das wäre nämlich genauso eine Stelle wie Karim Ferradoni sie vorhin beschrieben hat, das ist eine Art von einer Rassismusbeauftragten an der Hochschule. Und Aki Krishnamurti hat erzählt, wie das Projekt EMPA arbeitet, dass die eben auch eine starke Empowerment-Struktur aufgebaut haben. Die haben auch ein BIPOC-Referat für Studierende und hat auch eine ganz tolle Vision aufgemacht, wie denn zum Beispiel eine rassismusfreiere oder sensiblere Universität aussehen kann. Die hat sie dann vorgelesen. Das fand ich ganz großartig. Und anschließend gab es unterschiedliche Arbeitsräume. Es ging ja generell jetzt nicht sozusagen nur um Rassismus. Es ging um Diskriminierung oder Antidiskriminierung und Partizipation an Hochschulen. Das heißt, wir hatten drei unterschiedliche Arbeitsräume zu beispielsweise diversitätsbewusster Lehre, auch digitale Lehre. Also ne, was sind Diskriminierungsrisiken im digitalen Raum, wenn wir unsere Veranstaltungen und unsere Lehre über Zoom abhalten? Oder auch generell, was sind Instrumente für Antidiskriminierung, die wir an den Hochschulen haben? Wie können wir die einsetzen? Beispielsweise die Antidiskriminierungsrichtlinie, auf die sich alle Lehrende auch beziehen zum Beispiel können, um ihre Lehre zu framen, also eine Art Guidelines zu erstellen mit den Studierenden und auf die auch immer wieder zurückzugreifen, zu sagen, das ist jetzt nicht einfach nur Diskriminierung ist jetzt nicht einfach nur eine willkürliche Einschätzung, sondern wir haben Richtlinien an der Universität, die besagen, dass Personen aufgrund von unterschiedlichen Merkmalen nicht diskriminiert werden dürfen. Und darauf ist nämlich einfach auch immer wieder zurückzugreifen. Das ist ja ähnlich wie ne, die Leitlinien, die sich Universitäten dann eben setzen. Aber hier eben ganz einfach zu greifen eben. Und dann gab es auch noch einen Raum, da ging es tatsächlich um den Austausch unterschiedlicher Referate. Da hatten wir das BPOC-Referat der Alice-Salomon-Hochschule da und auch das BPOC-Referat der Universität zu Köln und auch das feministische Referat der Goethe-Universität. Und das sollte auch so ein bisschen ein Austauschraum dafür sein, wie könnten wir zum Beispiel an der Goethe-Uni, wie können interessierte Studierende dort vielleicht ein Referat gründen, auch mit Unterstützung von Kyra Beninga vom ASTA. Genau, es war also quasi ein sehr, sehr breiter Austausch im Kontext von Antidiskriminierung, der eben verschiedene Themen angesprochen hat und versucht sozusagen, auch wenn es immer so kleine Schritte ist, aber interessierte und engagierte Angehörige der Universität und auch Studierende zu aktivieren, beziehungsweise auch nochmal ne, eine Form von Austauschraum zu schaffen, um sich vielleicht sogar im besten Fall zu vernetzen und im Nachgang weiter dann daran zu arbeiten.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Eindrücke. Es ist viel, über was man, glaube ich, auch nachdenken kann, muss, sollte, jetzt hier auch gesagt worden. Erstmal soweit. Vielen Dank und alles Gute Ihnen.
Dankeschön, alles Gute.
Danke.
Weil eine rassismusfreie Universität in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft kann es nicht geben.
Eine Universität, die frei von Rassismus ist, sollte in meinen Augen aber auf keinen Fall eine Uni sein, an der einfach nicht über Rassismus gesprochen wird. Solange es Rassismus in der Gesellschaft gibt, ist meine Vision vielmehr die einer Uni, die sich kritisch mit der Genese rassistischer Strukturen und ihrer gesellschaftlichen Voraussetzungen auseinandersetzt. Eine Uni, die den Versuch unternimmt, so in die Gesellschaft hineinzuwirken, dass diese Strukturen überwunden werden können. Ich denke, dass die Uni nur dann ihrem Bildungsauftrag und einem aufklärerischen Ideal nachkommt.
Das Thema ist sehr komplex und wir haben eine Vielzahl von Perspektiven gehört, die natürlich auch noch erweitert werden kann und sollte. Zum Schluss bleibt vielleicht noch die Frage, um auch Herrn Professor Ferridoni noch mal einmal zu wiederholen. Wie kann eine Hochschule eine rassismuskritische und dekolonisierte Hochschule werden? Es geht darum, Antworten auf folgende Fragen zu finden. Was hat Rassismus mir beigebracht, obwohl ich selbst nicht rassistisch sein möchte? Was passiert eigentlich in meinem Hörsaal, in meinem Seminar, in meiner Vorlesung und in der Hochschule Rassismusrelevantes? Und inwiefern befördern meine Materialien, die ich für meine Lehre nutze, die rassismusrelevanten Wissensbestände? Diese Antworten sind nicht einfach zu finden, aber dennoch regen sie die Diskussion an und das persönliche Mitdenken in diesem Diskurs. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei und empfehlen Sie diese Folge gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.